Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon begrüßt Sie Dörte Hinrichs. Wann fange ich an, mein Kleinkind zu erziehen? Welcher Erziehungsstil ist der richtige? Wie kann ich meinem Kind helfen, ein selbstbewusster Mensch zu werden, der seine Ziele verfolgt? Diese Fragen beschäftigen viele Eltern und sie sind sich unsicher, was sie ihrem Kind mit auf den Lebensweg geben sollen. Auf der einen Seite will man Kleinkinder auf ihr Leben und ihre Aufgaben in dieser komplexen Gesellschaft vorbereiten. Auf der anderen Seite sollen sie ihre Kindheit ausleben. Die ungarische Kinderärztin und Reformpädagogin Emmy Pickler hat einen Weg gesucht, diese beiden Seiten miteinander zu verbinden. Bis zu ihrem Tod 1984 beschäftigte sie sich mit der psychischen und physischen Entwicklung und Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern. Ihre Forschungsergebnisse kommen zu dem Schluss, dass jedes Kleinkind schon die Kompetenz zu seiner Entwicklung in sich trägt. Nicht durch Förderung, sondern durch freies Spiel und freie Bewegungsmöglichkeiten, so Emmy Pickler, erlangt das Kleinkind Selbstbewusstsein und bildet seine Persönlichkeit. Dabei verstand sie ihre Ideen nie als Methode, vielmehr als Ansatz. Vielleicht ist sie deshalb nur in Insiderkreisen bekannt. Dabei arbeiten weltweit Krankenhäuser, Kindergärten und Kinderheime nach ihrem Ansatz und entwickeln ihn weiter. Wie das in der Praxis aussieht, darüber berichtet Susan Weber. Ein Vormittag in der Mainzer Kinderkrippe Gleiwitzer Straße. In verschiedenen Bereichen des Gartens spielen Kleinkinder alleine oder in Grüppchen. Im Sandkasten spielen sie mit ausrangierten Kochtöpfen, Wasser und Matsch. Unter dem Baumhaus in der Buddelecke rangieren sie mit dem Traktor. Andere trainieren ihr Gleichgewicht auf Holzrollern oder probieren selbstständig zu laufen. Die größten sind 3,5 Jahre alt, die kleinsten erst 2 Monate. Auf Matten liegend beobachten sie von der Terrasse am Rand des Gartens das Spiel der älteren Kinder. Manche beschäftigen sich selbst mit einem Tuch oder einem anderen Greifobjekt. Hier wachsen Kinder ohne erzieherischen Druck und Zwänge auf. Die Erzieherinnen spielen scheinbar eine untergeordnete Rolle. Weder greifen sie in das Spiel der Kinder ein, noch animieren sie. Heide Wettig, die Leiterin der Krippe, arbeitet seit fast 30 Jahren mit dem Ansatz der Emmy Pickler. An ihre erste Begegnung mit den Ideen der Kinderärztin und Reformpädagogin kann sie sich noch gut erinnern.
Da kam eine Kollegin von der Fortbildung wieder und hat ein Buch mitgebracht, Friedliche Babys, zufriedene Mütter von Emmy Pickler. Wir hatten bis dahin nichts von Emmy Pickler gehört. Ich fing dann an, in dem Buch zu lesen und dachte immer, ja, genau das sind die Inhalte, die man eigentlich Kindern bieten müsste. Es war damals ja eine Zeit, die noch so unter Hygiene und Bewahranstalt stand. Und das hat dann so richtig Spaß gemacht, da einige Sachen zu verändern. Also weg von der Hygiene, von den sterilen Betten und den weißen Kleidungen, die man damals anziehen musste.
Emmy Picklers Ansatz ist geprägt von Respekt und Achtsamkeit gegenüber dem Säugling und Kleinkind. Sie versteht sie als selbstständige Wesen, welche die Kompetenz zu ihrer Entwicklung bereits seit der Geburt in sich tragen. Daher legte die Reformpädagogin besonders großen Wert auf die freie Entwicklung und Bewegung der Kleinkinder. Wenn ihre Eltern ihnen die Zeit geben, sich selbst zu entwickeln und ihre Umwelt zu entdecken, werden sie schon früh zu selbstbewussten Persönlichkeiten. Heide Wettig weiß, wie schwer es vielen Eltern fällt, nicht in die Entwicklung ihres Kindes einzugreifen.
Wir versuchen den Eltern immer zu vermitteln, dass man Kinder nicht vergleichen kann in dem Alter. Weil jeder hat so seinen eigenen Entwicklungsrhythmus und Tempo. Der eine kann schneller laufen, der andere ist im Sprachbereich weiter. Und jedes Kind muss nach seiner Entwicklung und seiner Zeit einfach seine Entwicklungsabschnitte sich selbst erarbeiten. Ein Kind, was von früh auf gelernt hat, seine eigenen Entwicklungsschritte zu erarbeiten, hat ein anderes Selbstwertgefühl und eine andere Persönlichkeit und auch ein Selbstwertvertrauen, als wenn es antrainiert wird von dem Erwachsenen.
Heute sind die Erkenntnisse der Emmy Pickler weitgehend anerkannt und respektiert. Doch Emmy Picklers Weg zur Anerkennung war lang und steinig. Am 9. Januar 1902 kommt sie in Wien zur Welt. Ihr ungarisch-jüdischer Vater Heinrich Reich ist Tischler. Ihre Mutter Hermine Frankenstein ist Kindergärtnerin. Später zieht die Familie nach Budapest. In der Schule fällt Emmys besondere Begabung für Mathematik und analytisches Denken auf. Ihr Abitur legt sie 1920 ab. Diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist von politischen Wandlungen geprägt. Als 1920 der Konterrevolutionär Miklós Horthy die Macht in Ungarn übernimmt, verbreitet er antisemitische Ideen. Emmy Pickler beschließt, Ungarn zu verlassen. Illegal besteigt sie ein Donaufrachtschiff und reist nach Wien, wo sie ihr Medizinstudium beginnt. Ihre Ausbildung zur Fachärztin für Kinderheilkunde absolviert sie bei Clemens von Pirkett und Hans Salzer. Zwei Ärzte, die ihren weiteren Weg entscheidend prägen. Pirkett will bei Ärzten und Pflegepersonal ein Bewusstsein für das Kind vermitteln. Hans Salzer fordert sanfte Untersuchungsmethoden. Von seinem Personal verlangt er Behutsamkeit und Achtsamkeit im Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern. Während der Untersuchung spricht er mit den Kindern und informiert sie über seine Handlung. Nur wenn etwas wirklich wehtat, sollte das Kind weinen müssen, nicht aus Furcht vor dem Arzt. Bei Salzer lernt Emmy Pickler, wie wichtig Kommunikation und Sprache bereits für Säuglinge sind.
Das war Emmy Pickler immer ganz wichtig, dass man einen Säugling mit einer ruhigen, sanften Ansprache und sanften Händen hochnimmt. Wenn man es bei jedem Pflegehandlung sprachlich begleitet, irgendwann merkt man, dass das Kind sein Bein hebt oder den Po mit anhebt und später, wenn es älter wird, dann auch sehr gerne die Windel mit öffnet oder auch seine Kleidungsstücke mit auszieht.
So, ich setze dich erstmal hin, damit ich dir deine Schuhe abziehen kann, ja?
Auch in der Kinderkrippe Gleiwitzer Straße begleiten die Erzieherinnen ihre Handlungen sprachlich. Damit der Säugling aktiv an der Pflegesituation teilnehmen kann, ließ Emmy Pickler einen besonderen Wickeltisch nach ihren Vorstellungen bauen. Eine hüfthohe quadratische Kommode, umgeben von einem 50 cm hohen Gitter. Emmy Pickler war der Meinung, dass elterliche Gewalt bereits beginnt, wenn das zappelnde Kind beim Wickeln auf den Wickeltisch gedrückt wird. An ihrem Pickler-Wickeltisch kann die Erzieherin bequem arbeiten und das Kind rollt nicht zur Seite herunter. Sobald es krabbelt und steht, kann es sich am Gitter hochziehen und lässt sich gerne im Stehen wickeln. Es nimmt aktiv an der Pflege teil, indem es die Windel aus dem Regal greift oder die Cremetube öffnet. Wer sich mit Zeit, Ruhe und Geduld dem Säugling widmet, wird schon bald merken, dass er kooperiert. Das Verhalten vieler Eltern ist stark von ihrer eigenen Erziehung geprägt. Bis vor wenigen Jahren noch hatte man als Kind keine eigene Meinung zu haben, hatte den Erwachsenen zu gehorchen. Als Emmy Pickler in Wien studiert, erfasst sie die Aufbruchstimmung und der Zeitgeist der 20er Jahre. So kam sie in Wien vermutlich mit der Montessori-Bewegung, die damals regen Zulauf hatte, in Kontakt. Maria Montessori legte, wie Emmy Pickler, großen Wert auf die autonome kindliche Entwicklung und die Entfaltung der inneren Kräfte. Montessoris Ansatz beschäftigt sich jedoch eher mit Vorschulkindern. Immer klarer sah sie ihr Ziel vor sich, Kleinkinder als selbstständige Wesen zu respektieren und ihnen die Grundvoraussetzungen für eine selbstbestimmte und glückliche Zukunft zu ermöglichen und mitzugeben. So sind Pickler-Kinder bekannt für ihr Durchsetzungsvermögen.
Es weiß, was es möchte. Es ist dann zwar oft anstrengend für Eltern, weil es sind ja die Eigenschaften, die man später gerne hätte bei seinem Kind. Es weiß, was es möchte und setzt es dann auch auf verschiedene Weise dann durch.
Da ist der kleine Hund noch, ja. Kannst du dir holen, wie du möchtest.
In unserer leistungsorientierten Gesellschaft fehlt so manchem Erwachsenen das nötige Durchsetzungsvermögen. Dabei wird, was ihm als Kind in der Erziehung abtrainiert wurde, im Beruf oder beim Studium wieder gefordert. In der Kinderkrippe Gleiwitzer Straße erfahren Kleinkinder bereits im alltäglichen Umgang miteinander, wie sie ihre Interessen durchsetzen. Als Emmy Pickler 1931 selbst Mutter wird, sind sie und ihr Mann Georgi Pickler sich darüber einig, dass ihr Kind seine Bewegungsentwicklung selbst bestimmen soll, ohne Eingreifen der Eltern. Tochter Anna bekommt in der Budapester Wohnung eine gestaltete Umgebung, in der sie ihre eigenen Aktivitäten entfalten kann. Das heißt, ein Raum, der ihr altersgemäß genügend Freiraum zur Bewegung gibt und in dem sie vor größeren Gefahren sicher ist. Dazu Spielmaterial, mit dem sie selbstständig ohne Hilfe der Erwachsenen eigene Erfahrungen sammeln kann. So wird Tochter Anna zum ersten Pickler-Kind. Emmy Picklers Idee von der gestalteten Umgebung hat sich auch in der Krippe Gleiwitzer Straße bewährt. Im Sternzimmer werden bis zu 10 Säuglinge und Kleinkinder von 2 bis 18 Monaten betreut. Wer das helle Zimmer betritt, dem fällt zunächst das Holzgitter auf, das den Raum trennt. Hinter dem Gitter befindet sich eine Schräge aus Holz und verschiebbare Stufen, die auf eine kleine Bühne führen. Hier liegen abgesichert durch ein Holzgitter die Säuglinge. So können sie in Ruhe für sich mit Tüchern und anderem Greifmaterial spielen. Für die größeren Kinder haben die Erzieherinnen kleine Tabletts mit Spielmaterial vorbereitet. Plastikcontainer mit Erbsen, Kochlöffel aus Holz, Blechdosen. Genauso wichtig wie die gestaltete Umgebung waren für Emmy Pickler die Freiheit in Spiel und Bewegung, der Tagesrhythmus des Kindes und die Orte, an denen die Pflege stattfindet. Alle Pflegehandlungen sind so organisiert, dass das Kind sich auf sie einstellen und aktiv daran teilnehmen kann. Die Erzieherin hat alles, was sie zur Pflege benötigt, in Reichweite vorbereitet, sodass sie sich ganz dem Kind widmen kann. Die Plätze zum Wickeln, Essen und Schlafen sind stets die gleichen. Dadurch gewinnt das Kind Sicherheit in seiner Umgebung. Als 1944 die Deutschen in Ungarn einmarschieren, taucht Emmy Pickler im Haus einer Patientin auf dem Land unter. Nachdem Györgyi Pickler 1946 aus der Gefangenschaft kommt, zieht die Familie wieder nach Budapest. Die kommunistische Regierung überträgt Emmy Pickler die Leitung des Säuglingsheims in der Lotzi-Straße. Eine Erziehungsatmosphäre, mit der auch Heimkinder eine gesunde Persönlichkeit entwickeln sollen, steht bei ihr im Vordergrund. Die Entwicklungsschritte und das Verhalten jedes einzelnen Kindes werden täglich von den Erzieherinnen protokolliert und in Teamsitzungen besprochen. Anschließend sucht man gemeinsame Lösungsvorschläge, die die Erzieherinnen umsetzen. Auch in der Gleiwitzer Straße folgt man diesem Modell.
Wir machen das im kleinen Rahmen in Form von so einem Tagebuch. Bei den Kleinkindern unter einem Jahr, bei den größeren führen wir eher so ein Entwicklungsblatt. Aber das ist halt längst nicht so diffizil wie im Pickler-Institut. Für uns ist es einfach wichtig, dem Kind die Zeit zu geben und zu gucken, wann ist es, wann wird es sauber, wann hat es Spielphasen, mit welchen Spielmaterialien spielt es gerne. Und danach entscheiden wir auch, was wir dem Kind zur Verfügung stellen und was für es gut ist.
Du möchtest mal Gurkensalat haben?
Hand.
Das ist schön. Kannst du deine Hand abkürzen?
Okay. Im Sternzimmer berücksichtigen die Erzieherinnen den individuellen Rhythmus des Säuglings. In den drei anderen Gruppen mit jeweils bis zu 10 Kleinkindern von 18 Monaten bis 3 Jahren finden die Mahlzeiten und Schlafphasen gemeinsam statt. Jedes Kind sucht sich aus, was und wie viel es isst. Alle Kinder können selbstständig essen. Doch wenn ein Kind mal gefüttert werden will, geht die Erzieherin auch darauf ein. Alle Kinder essen behutsam und konzentriert. Keines wird aufgefordert, seinen Teller leer zu essen. Ein interessiertes Fachpublikum und Eltern, die nach neuen Wegen für die Erziehung ihrer Kinder suchen, beschäftigt sich mit Emmy Picklers Ansatz. Seit ihrem Tod 1984 führt ihre Tochter, die Kinderpsychologin Anna Tadosch, das Lotzi weiter. Während eines Seminars tauschen sich Heide Wettig und Anna Tadosch aus.
Mein Glück war, dass ich dann vor 5, 6 Jahren Anna Tadosch, die Tochter von Emmy Pickler, kennengelernt habe und ihr meine Arbeit vorgestellt habe. Dann gab es nochmal so einen Umschwung. Da kamen wir dann noch etwas näher der Arbeit. Vorher hatten wir uns das alles so mehr oder weniger angelesen und immer wieder selbst ausprobiert. Wir haben auch viele Wege betreten, die in eine andere Richtung gegangen sind, wo wir gemerkt haben, das kann es eigentlich doch nicht sein. Aber das kam dann wie so ein Puzzle. So nach und nach hat sich das dann zusammengestellt.
Emmy Pickler schrieb ab den 40er Jahren 3 Ratgeber für Eltern. Friedliche Babys, zufriedene Mütter, lasst mir Zeit und miteinander vertraut werden. In Deutschland erscheinen diese Bücher erst 40 Jahre später. Im Gegensatz zu anderen Reformpädagogen wie Rudolf Steiner und Maria Montessori bleibt Emmy Pickler relativ unbekannt. Erziehungsmodelle aus einem kommunistischen Land waren im Westen nicht gefragt. Der wichtigste Faktor jedoch ist, dass Emmy Picklers Ansatz nicht leistungsbezogen ist. Viele sehen Kinder, die nicht gefördert werden, als benachteiligt an. Für andere wiederum mag es unmöglich klingen, dass ein scheinbar unmündiges Kleinkind die Kompetenz zur eigenen Entwicklung in sich trägt. Gedanken, die lange Zeit auf Ablehnung stießen. Fast 20 Jahre nach ihrem Tod haben Emmy Picklers Ideen jedoch keineswegs an Aktualität eingebüßt. Die Elisabeth von Thüringen Schule in Mainz bildet Erzieherinnen aus. Hier steht Emmy Pickler auf dem Lehrplan. Doch unter Vorbehalt. Der Lehrer und Diplompsychologe Dirk Anglowski geht auf die Nachteile ein, die er in Picklers Ansatz sieht.
Ihr Bild vom Kind ist im Wesentlichen doch anlagebestimmt. Die Pädagogik spricht auch manchmal hier vom Erzieher als Gärtner. Das heißt, es ist die Annahme da, das Kind trägt einen inneren Bauplan in sich, der weitgehend genetisch festgelegt ist. Und es kommt jetzt in der Erziehung nur noch darauf an, die richtigen Umgebungsbedingungen zu schaffen, quasi zur rechten Zeit mit dem rechten Material zu düngen. Die Grenze sehe ich bei der Stelle, wo es darum geht, inwieweit ein Kind entwicklungsverzögert ist, der Bauplan also Schwächen aufweist, die meines Erachtens doch eine besondere Förderung möglich und notwendig machen, um innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen doch eine optimale Entfaltung zu ermöglichen.
Emmy Pickler zeigt, dass wir davon abkommen sollten, das Kleinkind allein nach unseren Vorstellungen zu formen und konditionieren. Wenn das Kind seine Kompetenz auch selbst erfahren und ausleben darf, entwickelt es sich zu einer kleinen Persönlichkeit. Diese Erfahrung hat auch die Mutter der 2,5-jährigen Hanna gemacht.
Sie ist im Gegensatz zu anderen Kindern, die nicht in der Krippe sind und die auch nicht nach Pickler arbeiten, sehr selbstständig. Was sie mit Sicherheit jetzt schon sehr gut kann, ist, dass sie so eine Persönlichkeit entwickelt und zu sagen, das möchte ich und das möchte ich jetzt nicht.
Viele Eltern, deren Kind in der Gleiwitzer Straße betreut wird, denken um. Sie beobachten ihr Kind genauer, lassen ihm mehr Freiräume in seiner Entwicklung. Auch sie machen einen Lernprozess durch. Welchen wichtigen Grundstein ihre Kinder in der Gleiwitzer Straße mitbekommen haben, wird ihnen oft erst später klar.
Die Eltern wissen das eigentlich oft erst im Nachhinein zu schätzen, was sie hier erfahren haben an Respekt und achtvollen Umgang mit ihren Kindern. Also sie sind dann schon sehr sensibel geworden und es fehlt ihnen dann. Was wir oft hier weniger erfahren, aber wenn sie dann uns verlassen, kommen viele zurück und sagen, ja, ihr habt einen wesentlichen Grundstein gelegt und ihr habt ganz starke Persönlichkeiten aus unseren Kindern quasi gemacht.
Die Studiozeit für heute geht damit auch schon zu Ende. Am nächsten Donnerstag um diese Zeit geht es um die Kunst des Alleinseins. Ihnen noch einen schönen Abend wünscht Dörte Hinrichs.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Petra Schönbacher begrüßt Sie im Studio. Herzlich willkommen. Der Mittagsjournaltisch ist heute sozusagen gedeckt mit einigen Rückblicken auf das Jahr 2003 und mit Ausblicken auf das Jahr 2004. Wir bilanzieren die umstrittene italienische EU-Präsidentschaft und geben einen Ausblick auf den irischen Vorsitz, auf dem jetzt viele Hoffnungen ruhen. Der 1. Jänner bringt einiges Neues im Verkehrswesen. Der Transitvertrag läuft aus, dafür startet die Lkw-Maut. Rückschlag für die Ökostromgewinnung. Nach einem politischen Tauziehen ist die Entscheidung gefallen, Förderungen werden gestrichen. Einen Rückschlag muss die alternative Energiegewinnung hinnehmen. Für neu errichtete Ökostromanlagen, etwa Windräder, wird es im kommenden Jahr keine zusätzlichen Fördermittel mehr geben. Das ist die Konsequenz einer neuen Verordnung des Wirtschaftsministers. Wie kam es dazu, dass die ursprünglich versprochenen Förderungen nun gestrichen wurden? Die Länder haben sich gegen die geplante Erhöhung des Zuschlags für Ökostrom ausgesprochen. Seit heuer wird dieser Zuschlag auch von allen Haushalten eingehoben. Durch die Erhöhung wäre Strom aber lediglich um etwas mehr als 2 Euro pro Haushalt und Jahr teurer geworden. Ich wiederhole, 2 Euro pro Haushalt pro Jahr. Wären Ihnen diese 2 Euro für die Umwelt zu viel gewesen? Die Politik hat für Sie die Antwort gegeben und Ja gesagt. Landwirtschafts- und Umweltminister Bröll hat die Verordnung zwar mit unterschrieben, er übt allerdings heftige Kritik daran. Christian Hunger mit den Einzelheiten.
Worum geht es? Österreich hat sich gegenüber der EU in Erfüllung einer entsprechenden Richtlinie verpflichtet, den Anteil von Strom aus erneuerbarer Energie von derzeit 70% auf 78% bis 2010 zu erhöhen. Erreichen will man dieses Ziel durch besondere Förderung von Ökostromanlagen, beispielsweise Kleinwasserkraftwerke und Windkraftwerke. Eine Tarifverordnung garantiert allen bereits bewilligten Anlagen fixe Tarife für 13 Jahre. Eine weitere, sogenannte Zuschlagsverordnung, die jährlich neu erlassen werden muss, schreibt jene Beträge vor, die die einzelnen Haushalte für Ökostrom bezahlen müssen. Dieser Ökostromzuschlag betrug heuer 4,70 Euro pro Haushalt. Laut Prognose der E-Control hätte dieser Zuschlag im kommenden Jahr auf 7 Euro erhöht werden müssen, um jene neuen Ökostromanlagen finanzieren zu können, die notwendig wären, um den Ökostromanteil zu erhöhen. Doch dazu ist es nicht gekommen. Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider hat sich als erster dagegen ausgesprochen, nicht ohne dem Wohlwollen von Industrie und Wirtschaft, die das gesamte Ökostromgesetz neu diskutieren wollen. Die Ökostromzuschlagsverordnung wird zwar vom Wirtschaftsminister erlassen, das aber im Einvernehmen mit dem Umwelt- und Konsumentenschutzministerium und nach Befassung einer Arbeitsgruppe der Länder. Stimmen die Länder nicht zu, so wie das jetzt passiert ist, kann die Verordnung trotzdem nach einer sechsmonatigen Frist erlassen werden. Das hätte allerdings zur Folge gehabt, dass es für diese Zeit überhaupt kein Geld gegeben hätte. Der Kompromiss, die bestehende Verordnung aus 2003, wird einfach auf 2004 fortgeschrieben. Das heißt, im kommenden Jahr stehen für Ökostrom sowie heuer 139 Millionen Euro zur Verfügung, notwendig wären aber 182 Millionen Euro, um eben die neuen Anlagen zu finanzieren. Landwirtschaftsminister Josef Bröll spricht von einer Notlösung und verlangt umgehend neue Verhandlungen mit den Ländern.
Es müssen die Zuschläge neu diskutiert werden, aufgestockt werden, weil wir mehr Geld zur Verfügung brauchen. Wir haben derzeit mit dieser Notlösung eine Finanzierungslücke, die mein Haus errechnet hat, von ca. 40 Millionen Euro für das Jahr 2004. Und das ist unbefriedigend. Wir müssen deswegen die Zuschläge mit den Ländern gemeinsam neu diskutieren, um allen jenen, die Projekte bereits ausgearbeitet haben und in den Ökostromanlagen investieren, auch eine wirtschaftliche Grundlage bieten zu können.
Auch Wirtschaftsminister Martin Bartenstein spricht von einer Übergangslösung.
Ich habe mit dem derzeitigen Vorsitzenden der LH-Konferenz, Franz Dahr, aber auch mit dem zukünftigen, dem Vorarlberger Landeshauptmann Klaus Gruber, vereinbart, dass wir uns sehr schnell im Jänner zusammensetzen müssen, um die beiden Dinge zusammenzuführen, nämlich den Wunsch, vor allem auch der Länder, immer mehr an Ökostrom in Österreich erzeugen zu wollen und auf der anderen Seite aber der Notwendigkeit, das dann auch durch einen Ökostromzuschlag, den die Verbraucher zu bezahlen haben, zu finanzieren.
Der Betrag, um den es geht, scheint jedenfalls nicht unüberwindbar. Konkret handelt es sich um 0,07 Cent pro Kilowattstunde. Das sind in einem Durchschnittshaushalt 2 Euro pro Jahr höhere Stromkosten.
Christian Hunger hat informiert. Und weiter geht es mit einer EU-Bilanz. Mit Jahresende geht die italienische EU-Präsidentschaft zu Ende. Sigrun Reininghaus zieht eine Bilanz der sechsmonatigen italienischen EU-Präsidentschaft.
Selten hat ein einzelner Mann das Bild einer EU-Ratspräsidentschaft so geprägt wie Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi. Es war Berlusconis Show, geprägt von unkonventionellen bis unberechenbaren Auftritten. Und es waren Berlusconis Auftritte, die einen Erfolg der italienischen Ratspräsidentschaft verhindert haben. Die italienische Präsidentschaft beginnt schon im Juli mit einem Skandal. Im EU-Parlament in Straßburg kann Silvio Berlusconi die scharfe Kritik des deutschen EU-SPD-Abgeordneten Martin Schulz nicht ertragen. In seiner Replik empfiehlt Berlusconi Schulz höhnisch die Rolle als KZ-Aufseher in einem Spielfilm. Positiv kann für die italienische Präsidentschaft vermerkt werden, dass der EU-Erweiterungsprozess weitergeführt wird, dass die nach dem Irakkrieg gestörten Beziehungen zu den USA weiter normalisiert werden. Außerdem wird in der italienischen Präsidentschaft die EU-Zusammenarbeit in militärischen Fragen beschlossen. Und dann ist da noch das Ringen um die EU-Verfassung. Die Verfassung von Rom, von der Berlusconi träumt und die noch heuer beschlossen werden sollte. Nichts wird daraus. Beim EU-Gipfel von Brüssel im Dezember gehen die EU-Staats- und Regierungschefs im Streit und ohne Verfassung auseinander. Berlusconi interpretiert den Gipfel eigenwillig, nämlich mit Eigenlob. Kein Erfolg, nein, ein Triumph sei der EU-Gipfel gewesen, sagt Berlusconi. Berlusconis Erfolg bezieht sich allerdings nur darauf, dass Italien die Lebensmittelagentur in die nicht nur bei Schinkenliebhabern bekannte Stadt Parma holen konnte. Ein Misserfolg aber war der restliche Gipfel. Von einer Verfassung keine Rede. Streit über die Verteilung der Stimmrechte. Polen und Spanien haben sich quergelegt. Frankreich und Deutschland darauf bestanden, dass die Verfassung so beschlossen werden solle, wie im EU-Konvent ausgearbeitet. Das Ergebnis? Kein Ergebnis. Der Misserfolg des Verfassungsgipfels hat sicherlich mehrere Väter. Doch Berlusconis Konzeptlosigkeit hat das Seine dazu beigetragen, hört man am Gipfel. Die Verfassung liegt auf Eis und soll nun in der irischen EU-Ratspräsidentschaft wieder aufgetaut werden.
Die Hoffnungen ruhen jetzt auf dem mit 1. Jänner beginnenden irischen EU-Vorsitz. Europa muss nach dem Scheitern des Verfassungsgipfels wieder politisch zusammengeführt werden. Die 6-monatige irische Präsidentschaft, so viel ist sicher, wird politisch wie auch symbolisch sehr bedeutend werden. Denn schon im Mai soll die Osterweiterung in Kraft treten. Für viele Historiker bereits jetzt das Ereignis des noch jungen Jahrhunderts. Aber wie gesagt, die irische Präsidentschaft wird sich nicht nur auf das feierliche Protokoll der Erweiterung konzentrieren dürfen. Oliver Tanzer mit einem Ausblick.
Eigentlich war die irische Präsidentschaft als strahlender Augenblick europäischer Geschichte vorgesehen gewesen, als ein Symbol für den bald schon immerwährenden Frieden in Europa. Die Einheit des Kontinents sollte dieses Jahr 2004 besiegeln mit der Erweiterung der Union von 15 auf 25 Staaten. Zu dieser Erweiterung wird es nun auch kommen, doch die damit verbundenen Sorgen haben sich in den vergangenen Wochen vermehrt. Es geht dabei gar nicht um die wirtschaftlichen Unterschiede, die zwischen Ost und West, zwischen dem alten und dem neuen Europa noch herrschen. Der Wirtschaftsaufbau ist zumindest weitestgehend vorbereitet und bis 2007 koordiniert. Auch die Reform des Verwaltungs-, des Polizei- und Justizwesens in den Beitrittsländern schreitet voran. Nein, die Sorgen betreffen vor allem das Scheitern des Verfassungsgipfels von Brüssel. Wie soll ein Europa mit 25 Staaten und 450 Millionen Menschen regiert und verwaltet werden? Und zwar so, dass es nicht zum politischen Stillstand auf Dauer kommt, weil man einander über blockierende Minderheiten und Vetos den Weg versperrt. Die Verfassung sollte diese Gefahr bannen, doch die Verfassung ist vorerst gescheitert und deshalb beginnt diese Erweiterung mit einer handfesten politischen Krise der EU. Die irische Präsidentschaft muss nun nicht nur im Lichte der Öffentlichkeit die Osterweiterung begehen, sie muss hinter den Kulissen arbeiten, um neue Verfassungsverhandlungen zu ermöglichen. Schafft sie das nicht und schafft das auch die niederländische Präsidentschaft nach ihr nicht, dann steht Europa am Ende des kommenden Jahres vor einer politischen Trennung. Eine Trennung in einen Teil Europas, der die immer engere Zusammenarbeit von einigen wenigen Staaten vorantreibt. Dieses Europa wird oft positiv als Kerneuropa oder Pioniereuropa beschrieben. Doch der Rest der 25 Staaten, der andere Teil, würde diesem Zugpferd bestehen, dass Deutschland und Frankreich hinterherhecheln oder gar zurückbleiben. Es würde sich zumindest in einzelnen Feldern eine Union innerhalb der Union herausbilden. Für Österreichs Diplomatie hat dieses Halbjahr noch zusätzliche Aufgaben bereit. Denn noch unter irischer Präsidentschaft sollen die Verhandlungen zur neuen EU-Mautregelung entscheidend vorangetrieben werden. Österreich will sich ja dabei den Schutz der Alpen durch eine höhere Maut abkaufen lassen und damit den Brenner Basistunnel finanzieren. Doch so wie schon im Transitstreit verteidigen in Brüssel mächtige Frächterlobbys ihre freie Fahrt über die Alpen. Und das letzte Kräftemessen zwischen diesen Lobbys und Österreich ging ganz klar zugunsten der Frächter aus.
Ab 1. Jänner 2004, also ab übermorgen, werden Lastkraftwagen in Österreich zur Kasse gebeten. Als erstes Land der Europäischen Union führt Österreich die flächendeckende Lkw-Maut ein. Im Durchschnitt zahlen mautpflichtige Lastkraftwagen und Busse mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen ab dem neuen Jahr 22 Cent für jeden gefahrenen Autobahn- und Schnellstraßenkilometer. Man erwartet sich Gesamteinnahmen von 600 Millionen Euro jährlich. Hans-Christian Scheidt mit Details.
Österreichweit werden ab 1. Jänner 2004 426 Mautstationen aktiv werden. Sensoren auf Balken, die quer über die Autobahnen gehen, werden via Mikrowellensignalen und Infrarotkameras mit mautpflichtigen Lastkraftwagen und Bussen kommunizieren. In den Fahrzeugen muss dafür ein kleines Sensorgerät angebracht sein, eine sogenannte Go-Box. Derzeit sind 60% der in- und ausländischen mautpflichtigen Fahrzeuge bereits mit diesen Sensorgeräten ausgestattet. Hauptsächlich an Tankstellen sind die Geräte erhältlich. Walter Hecke, Vorstandsdirektor der Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungsgesellschaft ASFINAG, sagt, das Mautsystem werde ohne Probleme am 1. Jänner in Betrieb gehen.
Sie wissen, dass wir ein sehr professionelles Verfahren hinter uns haben, das letztendlich abgeschlossen wurde mit einer zunächst 8-wöchigen Probezeit. Ob das System funktioniert, das war Mitte November. Das hat funktioniert, ausnahmslos. Und dadurch hat der Minister die Mautbetriebsverordnung unterschreiben können, was auch passiert ist, sodass das System pünktlich zum 1. Januar 2004 starten wird.
Das heißt, Sie können von Seiten der ASFINAG garantieren, dass das Lkw-Mautsystem am 1. Jänner 2004 funktioniert, flächendeckend?
Garantieren tut es natürlich der Betreiber, aber die ASFINAG kann aus dieser Sicht sagen, dass wir sehr guter Stimmung sind, dass das eigentlich sehr gut gelaufen ist und der Systemstart nicht in Frage gestellt ist.
Jetzt müssen Lkw und Busse ab 1. Jänner 2004 im Fahrzeug eine sogenannte Go-Box mitführen, über die dann letztlich die Maut abgerechnet wird. Jetzt haben aber noch nicht alle Lkw und Busse die notwendigen Go-Boxen, die notwendigen Geräte. Wie sieht es damit aus? Wird es da Probleme geben?
Es war natürlich klar, dass es nicht zum 1. Januar gelingt, 100% auszurüsten, weil ja nicht alle LKWs am 1. Januar alle auf der Autobahn fahren werden. Und das System sieht vor, neben den Post-Payment-Verfahren, über die man wie ein Kreditkarten-Einzugsverfahren dann die gefahrenen Kilometer nachträglich bezahlt, auch ein Prepayment-Verfahren einrichtet, sodass jeder LKW, der noch keine Go-Box hat, jetzt zu einer Vertriebsstelle fahren kann und sie gegen 5 Euro beziehen kann. Dann wird sie personalisiert, das heißt auf das Fahrzeug abgestimmt und damit ist er ordnungsgemäß ausgestattet, was er eigentlich schon ab 1. Dezember hätte sein müssen.
Von den Kontrollen her gesehen auf die österreichische Lkw-Maut, wird es da ganz, ganz scharfe Kontrollen in den ersten Wochen durch die ASFINAG-Kontrollorgane geben?
Im Prinzip sind unsere Kontrollorgane angewiesen, Verfehlungen gegen das Mautsystem zu ahnden. Dafür gibt es auch eine ganz klare Kommunikation im Hinblick auf die Konsequenzen. Wir werden natürlich aber auch unseren Kundendienstcharakter dieser Mautaufsichtsorgane wahren, sodass wir am Anfang auch einen aufklärerischen Effekt hier zu erwarten haben und da natürlich auch insbesondere auch ausländischen Lkw-Fahrer, die sich noch nicht zurechtgefunden haben, helfen werden, die richtige Vertriebsstelle anzufahren oder die richtige Mautbox am richtigen Ort zu finden.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Jochen Sprengler. Heute ist der vorletzte Tag des Jahres 2003, Dienstag, der 30. Dezember. Hier ist der Deutschlandfunk, es ist 10 vor 8. Unter dem Motto Suchen und Finden wurde das Jahr 2003 zum Jahr der Bibel ausgerufen. Die Initiative der evangelischen und katholischen Kirche wollte mit zahlreichen Publikationen und Aktionen während des ganzen Jahres das Bewusstsein für die Bibel als Grundlage für Kultur und Gesellschaft schärfen und auf diese Weise mehr Menschen in Deutschland für das meistverkaufte Buch der Welt begeistern.
Zwar zählt die Bibel immer noch zu den Bestsellern, vor allem dann, wenn ein Geschenk für Taufe oder Kommunion, Geburtstag oder Heirat gebraucht wird. Aber reingucken?
Nein, weil ich nicht gläubig bin, ganz einfach.
Aber ist doch auch für Nichtgläubige das nicht?
Ja, nee, interessiert mich aber nicht. Ich habe schon eine Bibel zu Hause, ich würde es auch nicht kaufen.
Gucken Sie auch mal rein?
Selten.
Wenn Sie reingucken, was gucken Sie danach?
Wenn im Kreuzworträtsel nach einem Spruch gefragt ist oder ähnliches.
So ist es auch mit der Kenntnis biblischer Gestalten oder Feiertage nicht weit her.
Was bedeutet Pfingsten? Einen Moment, ganz schnell. Pfingsten. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht.
Genau dieses Unwissen wollten die beiden großen Kirchen mit dem Jahr der Bibel ändern.
Und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.
Eine zum Ende des Jahres durchgeführte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts EMNIT bestätigt den Erfolg der Kampagne. Der Griff zur Bibel hat zugenommen und allein 15.000 Gemeinden haben sich mit bis zu 150.000 Einzelveranstaltungen wie Bibelkursen, Bibelwochen und Festen am Jahr der Bibel beteiligt. Warum aber das Heilige Buch oft nur, wenn überhaupt in besonderen Notsituationen, hervorgekramt wird und nicht auch an anderen Tagen, dafür hat der Kölner Pfarrer Johannes Lüdenbach eine einfache wie einleuchtende Erklärung.
Wenn Sie dann hören, dass das eine, die einen Evangelisten erzählen es so, die anderen erzählen es so, und das verunsichert nach meinem Empfinden Menschen. Ich glaube, wir müssen aufhören, den Menschen schöne Geschichten zu erzählen, wir müssen sie ihnen auch deuten. Und wenn wir das nicht tun, dann wird die Heilige Schrift für sie nicht lebendig.
So ist denn auch das zu Ende gehende Bibeljahr 2003 längst nicht zu Ende. Im Rahmen von weiteren Aktionen soll an den Erfolg der Kampagne auch in den nächsten Jahren angeknüpft werden, kündigt Manfred Endrich von der Deutschen Bischofskonferenz an. Schließlich handelt es sich ja nicht nur um die Heilige Schrift, sondern auch um ein großes Stück Weltliteratur.
7.58 Uhr, 2 Minuten vor 8.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit, Länderreport.
Seit gestern ist einiges anders beim Arztbesuch, wenigstens für Kassenpatienten. Ein Beispiel, die Praxisgebühr von 10 Euro, die in Zukunft beim ersten Arztbesuch im Quartal zu entrichten sind. Eine Alternative dazu wird in Mannheim getestet. Dort erprobt die AOK Baden-Württemberg das sogenannte Hausarztmodell. Wer statt zum Facharzt erst zu seinem Hausarzt geht, kann Punkte sammeln und sich so die Gebühr von 10 Euro ersparen. Deutschlandradio Landeskorrespondentin Barbara Roth über das Hausarztmodell im Praxistest.
Guten Tag, ich habe einen Termin um 9. Das ist meine Versicherungskarte.
Wer dieser Tage in die Praxis des Mannheimer Allgemeinmediziners Werner Bessier kommt, muss sich ein bisschen mehr Zeit mitbringen als sonst. In zahlreichen Gesprächen mit AOK-Mitgliedern rührt der Doktor nämlich mächtig die Werbetrommel für das neue Hausarztmodell.
Es waren heute schon mehrere Patienten da, die unbedingt beitreten wollen. Sie müssen ja diese Einwilligung alles erstmal durchlesen und diese Unterlagen diese Woche noch vorbeibringen.
Mit ihrer Unterschrift verpflichten sich die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkasse, nicht mehr gleich mit jedem Wehwehchen zum Facharzt zu rennen, sondern erstmal ihren Hausarzt zu konsultieren. Im Gegenzug sparen sie die seit Januar fällige Praxisgebühr von 10 Euro pro Quartal. Und das kommt bei den Patienten offenbar an.
Wenn der Hausarzt Bescheid weiß, wenn ich auch zu einem Facharzt gehe, dass er informiert ist und mir so auch besser helfen kann, ist es eine gute Sache.
Man kann das Ganze doch viel einfacher haben, indem man einfach den Patienten dazu verdonnert, zum Hausarzt zu gehen, auch ohne Geld.
Die Idee ist sicher nicht schlecht. Der Hausarzt, der weiß am besten, was für mich gut ist und der kann mich ja dann zum Facharzt überweisen.
Wer mitmacht, bekommt zunächst eine Rundum-Untersuchung von seinem Hausarzt. Alle wichtigen Daten und Vorerkrankungen werden dann in eine Akte eingetragen, die nimmt der Patient mit nach Hause und bei jedem Arzt- oder Facharztbesuch bringt er sie wieder mit. So entsteht eine lückenlose Dokumentation über die individuelle Krankengeschichte der Mediziner Bissier.
Die Vorteile sind sicherlich die, dass der Patient sich darauf verlassen kann, dass er einen qualifizierten Hausarzt als seinen Lotsen im Gesundheitswesen hat. Und diese Qualifikation wollen wir auch immer wieder neu festlegen. Und er hat damit die Sicherheit, gut aufgehoben zu sein.
Über 100 Haus- und Kinderärzte aus Mannheim und der Umgebung machen bei dem Pilotprojekt mit. Die Mediziner haben sich vertraglich verpflichtet, intensiv zusammenzuarbeiten und regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen. Die Vorteile für die Patienten liegen auf der Hand, meint der baden-württembergische AOK-Vorsitzende Roland Singh.
Ganz eindeutig, dass die Qualität der medizinischen Versorgung zunimmt, dass das Wissen über medizinische Versorgungsstrukturen am Patienten besser ankommt, weil der Hausarzt eben Lotse sein soll für ihn auch Gesamtverantwortung übernehmen, soll bei Fachärzten versorgen, Kontakt mit dem Facharzt herstellen, ihn informieren.
Die Vorteile für die Krankenkasse: Es werden überflüssige Doppeluntersuchungen vermieden und damit Kosten gespart. Allerdings sind nicht alle Patienten von der Idee begeistert.
Denn es gibt ja auch Leute, die öfter mal zu Fachärzten müssen und die sagen, ich weiß ja sowieso, was ich habe, warum soll ich jetzt erst zum praktischen Arzt gehen und dann anschließend beim Facharzt noch mal extra warten.
Also ich sehe das Problem darin, dass es natürlich auch damit zusammenhängt, bei welchem Hausarzt ich bin. Dann habe ich zu ihm das Vertrauen, dass ich sagen kann, jawohl, er entscheidet für mich genau richtig, dann ist es kein Problem. Aber die Frage ist, ob alle Patienten so weitgehend gut versorgt sind, dass sie das auch so mittragen können.
Und trotzdem rechnet die AOK Rhein-Neckar mit rund 10.000 teilnehmenden Patienten. Funktioniert das Modell, soll es bundesweit auf die AOK übertragen werden. Beispiel Krankengymnastik. Sie soll nicht mehr nur einfach verschrieben werden, sagt Roland Singh, Chef der Landes-AOK.
Der Hausarzt verordnet Krankengymnastik, will aber nach der zweiten, dritten Behandlung vom Behandler wissen, was passiert denn jetzt eigentlich? Wie geht es dem Patienten? Ist es der richtige Weg? Müssen wir einen anderen Weg einschreiten? Und dies ist heute in der Vernetzung nicht so durchgängig organisiert.
Ob durch das Hausarztmodell auf Dauer auch Einsparungen zu erzielen sind, das muss die Praxis erst zeigen. Seit Einführung der Chipkarte vor 10 Jahren haben alle Patienten die Möglichkeit der freien Arztwahl. Die Folge, so der Krankenkassenchef, die Kosten seien explodiert.
Wenn die Qualität der medizinischen Versorgung zunimmt, das heißt dann auch Doppeluntersuchungen vermieden werden, vielleicht auch Folgeschäden vermieden werden, weil eine falsche Arzneimitteltherapie gelaufen ist, dann glaube ich, können wir schon langfristig Kosten sparen, jedenfalls was den Einzelfall bezogen das ausmacht.
Ein Länderreport war das von Barbara Roth.
Köln, die SPD, die Spenden und der Müll. Die Affäre hatte ganz harmlos begonnen, mit einem Telefonanruf und einem anschließenden Treffen. An den Sonntagnachmittag im März 2002 kann sich der Kölner SPD-Vorsitzende Jochen Ott noch gut erinnern. Der frühere Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Norbert Rüther und der Parteikassierer Manfred Beziste erklärten ihm bei einer Tasse Kaffee, dass sie illegale Parteispenden aus der Müllbranche angenommen hatten. Der Auftakt für den Kölner Müllskandal war gemacht. Jochen Ott:
Es war für mich wirklich ein großer Schock, weil sowas konnte ich mir wirklich bei allen Befürchtungen, die man vielleicht schon mal hat, wenn so Krisengespräche anstehen, aber sowas konnte ich mir nicht vorstellen.
Außerdem soll es Annehmlichkeiten für Politiker in und um Köln gegeben haben. Die private Müllfirma Trinikens verteilte zum Beispiel gut dotierte Posten, wie Rüthers Verteidiger Günther Thondorf bestätigt.
Ich beurteile diese Tätigkeit anders als die Staatsanwaltschaft als einen ganz normalen Vorgang. Sowohl auf Ratsherren der CDU als auf Ratsherren der SPD kamen Angebote zu, in Beiräten der Tochterfirmen der AVG bzw. von Trinikens im Beirat mitzuarbeiten.
Landschaftspflege nannte man in der Müllbranche diese finanzielle Unterstützung für Politiker, die irgendwann einmal bei Entscheidungen zugunsten der jeweiligen Firmen wichtig werden könnten. Vor dem Kölner Landgericht muss sich unterdessen der ehemalige SPD-Politiker Norbert Rüther zusammen mit zwei ehemaligen Müllmanagern, unter anderem wegen des Verdachts der Bestechung, verantworten. Das Urteil wird im September diesen Jahres ausgerechnet eine Woche vor der Kommunalwahl erwartet. Kein Wunder, dass der neue Kölner SPD-Vorsitzende Jochen Ott vor seinen Delegierten bei einem Sonderparteitag resignierte Worte anschlug.
Das, was jetzt ans Tageslicht gekommen ist, hat zu Recht Empörung und Bestürzung ausgelöst. Bei mir, bei euch, bei allen, die noch einen Funken Hoffnung haben, dass Politik wirklich für die Menschen gemacht wird.
Auch der langjährige Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Wischnewski zeichnete ein dramatisches Bild der Lage.
Das, was einige wenige der Partei an Schaden zugefügt haben, ist der größte Schaden, der innerhalb dieser 50 Jahre passiert ist. Etwas Schlimmeres hat es noch nicht gegeben.
Doch wie sieht es nun mit der Aufklärung aus? Waren politische Entscheidungen der Kölner SPD käuflich? Darauf hat bisher niemand eine Antwort gefunden, weder die Staatsanwaltschaft noch die neue Parteiführung.
Im Herbst 2003, also rund anderthalb Jahre nach Aufdeckung der Müll- und Spendenaffäre unterm Dom, legte die Landesregierung einen Bericht einer eigens eingerichteten sogenannten Taskforce vor, die die krummen Geschäfte zwischen kommunalen Amtsträgern und Firmen etwas genauer unter die Lupe genommen hatte. Es bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen. Innenminister Fritz Behrens.
Der Untersuchungsstab fand Anhaltspunkte, dass ein großes Entsorgungsunternehmen, nämlich die Firma Trinekens, ein flächendeckendes Netzwerk der Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger aufgebaut hat. Durch die verschleierte Verflechtung zwischen Politik und privater Wirtschaft ist, ich zitiere aus dem Bericht, ein Klima diverser Abhängigkeiten entstanden.
363 Hinweise, rund 40% davon anonym, wurden von der Kommission ausgewertet. Die Ergebnisse dürften für reichhaltigen Stoff in dem schon auffällig früh begonnenen Kommunalwahlkampf sorgen. Auf allen Seiten, denn auch die CDU hat mittlerweile ihre große kommunale Spendenaffäre.
Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt vor allem gegen zwei Politiker der CDU, die Gelder vom Entsorgungsunternehmen Trinekens angenommen haben sollen. Formal soll die Bezahlung für Beratertätigkeiten geleistet worden sein, die Ermittler bezweifeln aber, ob die angeblichen Konsultationen die mehreren hunderttausend Euro wert waren. Auf einem Parteitag zeigte sich das lang gediente Kölner CDU-Mitglied Willi Bausinger verärgert.
Ich habe den Artikel darüber gelesen und ich muss Ihnen sagen, ich habe mich geschämt, Kölner CDU-Mann zu sein. So ist das nämlich.
Auch der Sonderparteitag zur Spendenaffäre brachte der Kölner CDU nicht viel Erhellendes. Die Delegierten griffen in ihren Reden lediglich pauschal den Vorstand an. Ein Jahr vor der Kommunalwahl ärgerten sie sich, dass ihre Partei nun in den negativen Schlagzeilen steht.
Jetzt haben wir den Spendenskandal und wir bedienen jetzt auch letztlich das Vorurteil, was die Bevölkerung ja schon lange hat. Allen Parteien geht es nur um Geld.
Ankläger Grevener hat noch auf Jahre zu tun mit der Entwirrung. Seine bisherigen Erfahrungen haben sein Deutschlandbild gehörig in Unordnung gebracht.
Also ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland korrupter ist als irgendein südamerikanischer Staat. Nach den Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, weiß ich übrigens auch nicht, ob er weniger korrupt ist.
Ein Länderreport war das.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiterhin mit Hans-Joachim Wiese am Mikrofon. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist 7.51 Uhr, 9 Minuten vor 8. Es ist ein immer wiederkehrendes Trauerspiel. Nahezu an jedem Jahresende fehlen Ausbildungsplätze, haben etliche tausend Jugendliche noch keine Lehrstelle gefunden. Mehmet Keskin hat sich die Misere zu Herzen genommen. Der Türke aus Hamburg berät Ausländer, die in Deutschland ein Unternehmen gründen wollen und versucht, Jugendlichen dort Ausbildungsplätze zu verschaffen. Und zwar nicht nur ausländischen Jugendlichen, obwohl die es besonders schwer haben, sondern auch Deutschen. Gode Hartweierer hat Mehmet Keskin besucht.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Mit dieser kernig knappen Umschreibung deutscher Sekundärtugenden kann sich Mehmet Keskin ohne weiteres anfreunden.
Ich bin 1980 nach Deutschland gekommen, hier zu studieren. Eine lange Zeit war ich auch arbeitslos.
Theologie studierte er und arbeitete notgedrungen als Erzieher in der Flüchtlingsbetreuung. Dem Metier ist er treu geblieben. In der Hamburger Handelskammer beriet er später ausländische Jugendliche. Doch Mehmet Keskin wollte mehr. Die Jugendlichen nicht nur informieren, ihnen auch einen Arbeitsplatz vermitteln. Mehmet Keskin gründete die ATU und wurde ihr Geschäftsführer.
ATU heißt Arbeitsgemeinschaft Türkischer Unternehmer und Existenzgründer e.V. Ein Unternehmerverband, die Interessen der türkischen Unternehmer und anderen Nationalitäten hier vertritt. Wir beraten Existenzgründer und während dieser Beratung versuchen wir, ausländische Unternehmen für duale Ausbildung zu gewinnen. Da ist nämlich ein großer Defizit, weil es viele ausländische Unternehmen ihre Berufsausbildung nicht in Deutschland gemacht haben und sie kennen diese Ausbildungstradition nicht. Wir beraten sie, damit sie die Ausbildungsberechtigung haben und Jugendliche, die im Moment in sehr schwierigen Lage befinden, aufzunehmen und sie auszubilden.
Die wenigsten der von Ausländern gegründeten Unternehmen in Deutschland bilden aus. Überzeugungsarbeit ist nötig. meist eine langwierige Prozedur, aber oft von Erfolg gekrönt. Vor kurzem konnten Mesmet Keskin und sein mittlerweile sechsköpfiges Team den 500. Jugendlichen in eine Ausbildung vermitteln.
Arbeitsamt hat mir die Adresse gegeben, dann habe ich mich hier beworben und dann haben sie mir hier weitergeholfen, um einen Ausbildungsplatz zu finden.
Murat Candan, 21 Jahre, deutsche Staatsangehörigkeit, türkische Eltern, abgeschlossene Ausbildung zum Handelsfachpacker.
Ich hatte auch Probleme mit meinem Meister gehabt in der Ausbildung. Ich wollte die Ausbildung erstmal abbrechen, dann haben Mitarbeiter von der ATU sich darum gekümmert, haben mit meinem Meister geredet, mit meinem Chef und die haben mich hier sehr gut betreut und haben mich davon überzeugt, dass ich es doch nicht machen soll, weil es war kurz bevor der Abschlussprüfung, haben die mich noch überredet, da weiterzumachen und dank denen habe ich jetzt auch alles gut überstanden.
Nun bewirbt sich Murat Candan und ist deshalb noch einmal in die Räume der Beratungsstelle gekommen. Seine Bewerbung will er überarbeiten lassen. Auch das ein Service, den das Beraterteam anbietet, und zwar kostenlos. Ausländische Betriebe, die ausbilden, bevorzugen häufig einen ausländischen Jugendlichen. Der Azubi soll zumindest die Sprache des Betriebsinhabers sprechen. Das stört Mesmet Keskin, ihn, der einen deutschen Pass hat und mit einer Deutschen verheiratet ist. Er will vermitteln, nicht nur Ausbildungsplätze. Oft, so erzählt er, werde das Land der Eltern und Großeltern aus der Distanz verherrlicht.
Und deswegen machen wir jedes zweites Jahr eine Bildungsreise und zeigen wir dortige Ausbildungsmöglichkeiten, unsere Hamburger türkische Jugendliche, damit sie erkennen, welche Bemühungen dortige Jugendliche in der Türkei unternehmen, um einer Ausbildung zu kommen. So leicht ist es nicht. In Deutschland ist es eigentlich viel leichter.
Gesponsert wird die Reise von der Hamburger Schulbehörde. Ein Drittel zahlen die Jugendlichen, ein Drittel der Verein. Untergekommen ist der Verein in den Räumen der Handelskammer Hamburg, die auch das Gehalt eines Mitarbeiters übernimmt. Den Löwenanteil der Personalkosten trägt das Arbeitsamt. Teflek Kemaci, einer der Berater, hat sich gerade auf den Weg gemacht zu einem persischen Teppichgroßhändler.
Die Firma hat 2 Jahre gebraucht, bis sie davon überzeugt war, dass sie ausbilden will.
Aber mit dem ersten oder mit einem Besuch ist es nicht getan?
Nein, mit einem Besuch ist das nicht getan. Das war bis er ausgebildet hat, waren schon neben mehreren Telefongesprächen 3, 4 Besuche da, bis sie sagten, ich bin jetzt so weit, ich kann ausbilden.
Dabei sind die Hürden niedriger geworden. Wer ausbilden will, muss vor der Handelskammer keine Eignungsprüfung mehr ablegen. Geblieben sind die Berührungsängste mit deutschen Behörden und Gesetzen. Was hinzugekommen ist, ist die schlechte wirtschaftliche Lage, die viele Unternehmer, nicht nur ausländische, davor abschreckt, auszubilden.
Guten Tag. Gut, danke, wie geht's selber? Sieht ja hier ganz anders aus.
Teflik Kemaci begrüßt Masu Taleblu, den Juniorchef. Seit Oktober wird hier ausgebildet. Der Vater, vermutet Kemaci, hätte sich zu diesem Schritt wohl noch nicht durchringen können.
Das ist das erste Mal jetzt seit ein paar Monaten, jetzt irgendwie 3, 4 Monate ungefähr. Und sind sehr positiv überrascht. Hätten nicht gedacht, dass es so gut laufen kann.
Frieda Rahim, die Auszubildende, betritt den Raum und serviert Tee. 23 Jahre alt ist sie. Ihre Eltern stammen aus dem Iran. Das Fachabitur hat sie an einer höheren Handelsschule abgelegt. Eine Freundin erzählte ihr von der Beratungs- und Vermittlungsstelle. 2 Monate war sie bei der ATU, dann hatte sie ihren Ausbildungsplatz.
Ja, aber davor war ich ja als Ausbildungssuchende beim Arbeitsamt noch gemeldet. Und da habe ich halt sehr viele Adressen bekommen, aber ich muss schon dazu eigentlich sagen, dass ich sehr unzufrieden bin mit dem Arbeitsamt, weil die haben zum Teil Adressen geschickt, die schon längst Auszubildenden hatten. Habe ich angerufen und habe gesagt, dass die Adressen nicht mehr aktuell sind, dass ich aktuelle Adressen haben möchte. Da haben sie mir wieder dieselben Adressen geschickt und ja, und so ging das halt dann nun mal, ja.
Dass in Deutschland aufgrund von Ausgrenzungserfahrungen Teile der dritten Einwanderergeneration beginnen, sich abzukapseln, missfällt Mesmet Keskin. Nicht die Community und nicht der Rückzug in eine Religionsgemeinschaft dürfe das Ziel sein, sondern die Mitte der Gesellschaft, in der man lebt. Der Weg dorthin führt über Arbeit und am Anfang des Weges steht ein Ausbildungsplatz. Als Startblock und als Wegbegleiter sehen sich hierbei Mesmet Keskin und die Arbeitsgemeinschaft ausländischer Unternehmer in Hamburg.
Das war ein Beitrag von Godehard Weyerer. Inzwischen ist es 7.58 Uhr, 8:02.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Pascal Fischer am Mikrofon. Guten Abend. Fast überall schauen sie uns zu, in Bahnhöfen oder Kaufhäusern, ebenso wie an Tankstellen, in Banken oder an Büroeingängen, Tag und Nacht. Die Überwachung durch Videokameras nimmt rasant zu. Wie viele elektronische Augen uns wo genau versteckt anblicken, weiß aber niemand. Darum ist eine Kontrolle hier fast unmöglich. Datenschützer und Bürgerrechtler sind darüber besorgt. Wer weiß schon, was mit den gesammelten Daten geschieht? Näheres von Frank Politz.
Eine Einkaufspassage in einer deutschen Großstadt. Arbeitsfeld diverser Videokameras. Elektronische Augen an Geldautomaten und in Kaufhäusern, in Supermärkten, Parkhäusern und so weiter. Nie vorher gab es so viele Überwachungsanlagen wie heute. Doch kaum jemanden scheint das zu stören. Bloß wenige Passanten bejahen die Frage, ob sie sich dadurch beobachtet oder gar kontrolliert fühlen. Auffallend häufig kommen stattdessen Antworten wie diese.
Ich habe nichts gegen Erfassung. Erfassung hat vermutlich einen löblichen Zweck.
Ich finde das ganz sinnvoll sogar. Ich finde einfach, wer nichts zu verbergen hat, der kann da auch durchaus erfasst werden.
Das ist mir eigentlich egal. Ich mache mir da keine Gedanken drüber.
So mag bis vor kurzem vielleicht auch Christel Peters gedacht haben. Die 87-jährige Schauspielerin ist derzeit als Werbefigur weithin berühmt. Für eine Elektronikmarktkette verkörpert sie in Fernsehspots die sogenannte Mutter aller Schnäppchen. Gegen Ende vorigen Jahres ging die Berlinerin einkaufen, privat wohlgemerkt und bei der Konkurrenz. Dort geriet sie ins Visier einer Videokamera. Die Firma erkannte sie, druckte ihr Bild aus und nutzte das Foto illegalerweise für eine Reklame-Gegenkampagne in einem großen Boulevardblatt. Ein eklatanter Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte. Nur ein Beispiel für die missbräuchliche Verwendung von Überwachungstechnik. Was republikweit sonst noch alles passiert, können selbst Experten nur vermuten. Schon weil niemand weiß, wie viel elektronische Augen es überhaupt gibt in Deutschland. Schätzungen schwanken zwischen 4 bzw. 500.000 bis hin zu mehreren Millionen. Zu den Gründen, weshalb der genaue Überblick fehlt, erläutert Thilo Weichert, Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Datenschutz.
Also es gibt rechtlich keine großen Beschränkungen und die Kameras sind in der Zwischenzeit derart billig, dass wirklich jedermann sich solche Kameras beschaffen kann. Wir haben keinerlei Meldepflichten, keine Registrierung. Wir haben überhaupt keine Kontrolle darüber, wie viel Kameras in Betrieb sind. Wir wissen nur, dass eine Vielzahl von privaten Personen, von privaten Firmen, von Kaufhäusern, von Arbeitgebern, aber auch von öffentlichen Stellen, das beginnt bei Sozial- und Arbeitsämtern und geht bis hin zur Polizei und zu Geheimdiensten, diese Kameras betreibt.
Dass mit den ungeheuer vielen Bildern und Informationen, die tagtäglich überall in der Republik von Videoaugen eingefangen werden, dass damit kein Schindluder getrieben wird, dafür sind laut Gesetz die Anlagenbetreiber zuständig und für deren Kontrolle wiederum Datenschützer. Doch die sind mit der Aufgabe völlig überfordert. Sie können nur Stichproben machen oder, wenn konkrete Hinweise auf Verstöße vorliegen, Einzelfällen nachgehen. Mehr ist nicht drin, was Professor Jürgen Sukar, Mitarbeiter beim niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten, auch offen einräumt.
Wir gehen zunächst erstmal davon aus, dass der Datenschutz in den Unternehmen ernst genommen wird. Gleichwohl sind wir natürlich als Aufsichtsbehörde für diesen Bereich zuständig, aber wir sind personell überhaupt nicht dazu in der Lage, flächendeckend eine solche Überwachung durchzuführen.
Und zwar, weil die Zahl der Kameras enorm groß ist und weiterhin steigt. Eine Sorge, die auch Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragten Peter Zimmermann umtreibt. Die Videoüberwachung werde mehr und mehr von öffentlichen Stellen und Privatunternehmen genutzt, häufig ohne dabei auf die engen Grenzen des Datenschutzes zu achten, kritisierte Zimmermann kürzlich. Und Helmut Bäumler bemängelt, es fehle der Blick aufs Ganze. Das, so Schleswig-Holsteins oberster Datenschützer, sei ein schwerwiegendes Problem.
Weil das Bundesverfassungsgericht hatte ja gesagt, dass die Möglichkeit, sich unbeobachtet bewegen zu können auf öffentlichen Straßen, konstituierend für ein demokratisches System ist. Und wenn wir überall Videokameras haben und wir wissen gar nicht, wer sieht diese Bilder eigentlich, dann geht diese Freiheit verloren und damit etwas mehr als nur das individuelle Gefühl, sich nicht beobachtet zu fühlen. Es geht was für uns alle verloren und das ist sehr gefährlich.
Ebenso die Meinung von Nils Leopold, Bundesgeschäftsführer der Bürgerrechtsvereinigung Humanistische Union. Er befürchtet gleichfalls eine zunehmende Erosion der Freiheitsrechte durch Videoüberwachung und meint daher,
es muss darum gehen, diese Technik unter gesellschaftliche Kontrolle zu bringen. Der Paragraph 6b Bundesdatenschutzgesetz scheint kaum hinreichend Regelungen vorzuhalten, um diese Entwicklung abzubremsen, geschweige denn zu kontrollieren.
Der eben erwähnte Paragraph 6b Bundesdatenschutzgesetz, die juristische Norm für optisch-elektronische Überwachung öffentlich zugänglicher Räume, also beispielsweise Bahnhöfe oder Einkaufszentren. Zulässig ist Videokontrolle demnach, soweit sie, Zitat,
Erstens zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, zweitens zur Wahrnehmung des Hausrechts oder drittens zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.
Relativ offene Formulierungen, auch in den weiteren Sätzen. So heißt es unter anderem, der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. Gemeint sind damit Hinweisschilder, doch in der Praxis fehlen sie bisweilen oder sind so klein bzw. ungünstig angebracht, dass man sie kaum wahrnimmt. Ferner steht zu lesen, werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, so ist diese über eine Verarbeitung oder Nutzung zu benachrichtigen. Ob das aber immer und tatsächlich auch geschieht, ist überhaupt nicht nachprüfbar. Überdies fällt in dem Regelwerk auf, es werden weder irgendwelche Nachweise gefordert, noch existieren Meldepflichten. Hauptsorge aber ist der immer schnellere Fortschritt in der Technik. So gibt es schon biometrische Bildanalyseverfahren zur Identifizierung von Einzelpersonen, beispielsweise anhand von Gesichtsmerkmalen. Noch funktioniert das zwar längst nicht so sicher, wie es die Hersteller gern darstellen, aber das, sagen Experten, sei nur mehr eine Frage der Zeit. Und das betrifft auch andere Neuerungen. Die müssen zwar nicht zwangsläufig dazu führen, dass der Missbrauch weiter wächst, auszuschließen jedoch ist das keineswegs.
Zur ausufernden Videoüberwachung in Deutschland hörten Sie einen Beitrag von Frank Politz.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 275. Im Mittelalter hat man keine Kinderlieder gesungen. Kinder waren kleine Erwachsene. Man behandelte sie als kleine Erwachsene und woran Erwachsene ihre Freude hatten, darüber konnten sich auch die Kinder freuen. Bei den in Deutschland seit ein paar Jahren sehr beliebten Mittelalterfesten, die man in vielen Städten auf dem Marktplatz und auf vielen Burgen feiert, hören Erwachsene und Kinder gemeinsam mittelalterliche Musik. Ein 6-jähriger Junge hat gesagt, er findet es am lustigsten, wenn die Sänger witzige Lieder singen. Erwachsenen gefallen solche Lieder natürlich auch. Aber es gibt auch vieles, woran nur Kinder ihre Freude haben. Seit mehr als 200 Jahren bemüht man sich in Europa, so viel wie möglich für die Kinder zu tun. Manche sagen, noch nie haben sich die Eltern so viel mit ihren Kindern beschäftigt wie heutzutage. Früher mussten die Kinder tun, was die Eltern sagten. Heutzutage sind viele Kinder für ihre Eltern zum Gesprächspartner geworden. Im Leben vieler Eltern werden die Kinder zu ihrem wichtigsten Partner, denn sie leben länger mit den Eltern zusammen als die Eltern mit ihrem jeweiligen Partner. Auf diese Weise entsteht bei vielen Familien eine neue Balance zwischen Eltern und Kindern. Die Rolle von Eltern und Kindern in der Familie ist nicht mehr so festgelegt, wie das früher der Fall war. Dass man sich scheiden lässt, kommt ziemlich oft vor, aber den meisten Eltern ist klar, dass sie ihre Trennung so gestalten müssen, dass die Kinder nicht zu sehr darunter zu leiden haben, und das wollen sie auch. Deshalb gehen Sie zu Beratungsstellen, um sich beraten zu lassen, oder bitten um schriftliche Beratung. Weil man viel über Ehescheidungen spricht, denken viele, dass in Deutschland die meisten Kinder nicht mehr in einer normalen Familie aufwachsen, aber das stimmt nicht. Normalerweise leben die Kinder immer noch in einer Familie, die aus 3 oder 4 Personen besteht, aus den Eltern mit 1 oder 2 Kindern. Alleinerziehende Mütter und Väter sind viel seltener, als man denkt. Man hat Lehrer mal schätzen lassen, wie hoch der Anteil der Kinder ist, die bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Die meisten Lehrer haben vermutet, dass das höchstens 40% sind, aber in Wirklichkeit sind das 80-90%. Die strukturelle Stabilität der Familie ist sehr viel größer, als Lehrer das oft annehmen. Und auch bei den 10-20%, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, wirkt sich das nur teilweise negativ aus. Wenn die Eltern sich trennen, ist das zwar für viele Kinder eine große Belastung, aber das bedeutet nicht, dass man mit diesen Kindern dann in der Schule Schwierigkeiten hat. Viele Lehrer bestätigen, dass viele Kinder, nachdem die Eltern sich haben scheiden lassen, in der Schule sogar besser werden als vorher. Wenn Schüler sich in der Schule unkonzentriert oder unsozial verhalten, liegt das nach Meinung einer Berliner Professorin mehr an der Art, wie die Lehrer den Unterricht gestalten, als an ihrer Situation zu Hause. Sie meint, wenn ihre Tests von manchen Kindern nicht besonders ernst genommen werden, liegt das daran, dass sie in der Schule erfahren haben, dass man nur nicht auffallen darf und meinen, dass es genügt, wenn man ein bisschen Wissen vortäuschen kann. Manche Erziehungsratgeber behaupten, in Deutschland würden viele Kinder nicht mehr erzogen, weil die Eltern dazu unfähig seien oder nicht den Willen dazu hätten. Aber in Wirklichkeit tut man vielleicht öfter zu viel für die Kinder. Die meisten Eltern wissen sehr viel über die Entwicklung von Kindern und über ihre Erziehung. Manche Eltern machen sich darüber vielleicht zu viel Gedanken. Ein Erziehungswissenschaftler hat deshalb gesagt, die Eltern sollten sich bemühen, keine Theorie in ihren Umgang mit den Kindern hineinzubringen, sondern alles aus der Mitte ihres Gefühls heraus gestalten. Auch bei Tieren habe es die Natur so eingerichtet, dass sie von selber tun, was für die nachwachsende Generation gut ist. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 275. Danke.